Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext, wie gesagt, engt diese Barmherzigkeitsfrage auf die Familienfrage ein. Aus Markus 3 lesen wir die Verse, ich beginne schon mal den Halbvers davor. Die Schriftgelehrten behaupteten, er ist von einem bösen Geist besessen. Noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister, aber weil so viele Menschen bei ihm waren, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Sie blieben vor dem Haus stehen und baten, Jesus herauszurufen. Drinnen saßen die Leute dicht um Jesus gedrängt. Sie richteten ihm aus, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern draußen warten auf dich. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragt zurück, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Ich tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, Jesus predigt, von einer Menschenmenge umringt, von den Pharisäern verdächtigt und dann marschiert die ganze engere Verwandtschaft auf, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen in die Zimmermannswerkstatt nach Nazareth. Und Jesus macht aus dieser lapidaren Feststellung, draußen seine Verwandten, die wollen mal mit dir reden, eine Grundsatzdebatte. Was ist Familie? Was ist Familie? Oh, eine heikle Frage. Übergehen wir das Thema lieber in diesen Wahlkampfzeiten? Oder schauen wir doch mal genauer rein in die Wahlkampfprogramme der einzelnen Parteien, ohne Namen zu nennen. Die einen sagen, Familie sind so vielfältig wie das Leben. Wir unterstützen alle Familien, ob mit oder ohne Trauschein, alleinerziehend oder verpartnert. Andere sagen, Familie ist für mich überall da, wo Menschen Verantwortung für andere übernehmen. Andere korrigieren das noch ein bisschen und sagen, nicht allgemein Menschen Verantwortung übernehmen, sondern Eltern für Kinder, Kinder für Eltern, dauerhaft Verantwortung übernehmen. Andere sagen, die auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau ist zugleich die einzige Lebensfamilienform, die Förderung und besonderen staatlichen Schutz verdient, denn nur in ihr können Kinder geboren werden. Andere sagen, nur ein Gemeinwesen, das der Natur des Menschen als Mann und Frau gerecht wird, kann die Würde des Menschen und seine Verantwortung für kommende Generationen gewährleisten. Buntes Sammelsurium, die AfD war nicht dabei, aber steht doch die Frage im Raum, was ist Familie? Sehr konkret oder nur, man nimmt Verantwortung halt wahr und ist im Grunde alles Familie. Jesus wischt auch damals die gesamte Diskussion um das Thema Familie, nicht nur Familie, sondern das gesamte orientalische Sippen- und Stammesverständnis mit einem Handstreich fort und sagt, für mich ist nicht die biologische Familie entscheidend, sondern die geistliche Familie als Familie Gottes. Schock, hält Jesus nichts von der Familie? Denn Jesus meint das wirklich grundsätzlich. Allerdings, wenn wir genauer durchschauen durch die Evangelien, sehen wir, Jesus hat schon Grundsätze. Und da wird deutlich, der Grundsatz von Ehe und Familie wird bei ihm nicht in Frage gestellt. Jesus stellt sich nämlich schon kategorisch hinter die Monogamie in einer Zeit, wo die Polygamie durchaus auch nicht unüblich war. Er stellt sich entgegen aller Liberalisierung des Scheidungsrechts im damaligen Judentum kategorisch hinter die Unauflöslichkeit einer Ehe und gesteht höchstens die Trennung ohne Wiederheirat als Möglichkeit zu. Jesus bekennt sich zur Fürsorgepflicht für Kinder und greise Eltern. Also ein grünes Familienverständnis kann man Jesus nicht nachsagen. Aber warum dann diese Infragestellung der biologischen Familie? Zum Familienverständnis Jesu gehört, dass Ehe und Familie eine irdische Ordnung ist. Im Himmel wird keiner mehr danach fragen, um es mal hart zu formulieren, so schmerzhaft mir selbst diese Worte über die Lippen kommen, interessiert im Himmel keinen mehr die Familie. Aber die Pharisäer, die fragen, wem wird die Frau gehören, die hier auf Erden 7-mal verheiratet war? Und Jesus sagt, das interessiert im Himmel keinen mehr, ob einer Männlein oder Weiblein ist. Alle werden sein wie die Engel. Da das heißt ohne Geschlecht und ohne Familienbindung. Jesus hat da eine andere Dimension, er sieht mit der Dimension der Ewigkeit. Die Zugehörigkeit zu Gott, die hat ewigen Bestand, die Zugehörigkeit zu einer Familie hat nur irdischen Bestand. Jesus kommt auf die Welt, um die Menschheit zu erlösen, und dabei hat er jeden einzelnen Menschen im Blick. Er erschüttert damit das jüdische Selbstverständnis, das sagt, ich bin Gottes Kind, weil ich Nachkomme Abrahams bin, also Jude bin von Geburt an. Sagt Jesus, das interessiert keinen. Mir geht es darum, was jeder Einzelne ist. Er erschüttert das damalige Familienverständnis, indem er sagt, wichtiger als die irdische Familie ist die Gottesfamilie. Und die wird nur durch den Glauben und den Gottgehorsam von jedem Einzelnen begründet. Vor Gott steht jeder Mensch allein, vor Gott und für sich gerade. Da gibt es keine Eltern und Taufpaten, die können nicht für ihn gerade stehen. Die können allerdings mit guten Gründen und Erfahrungen eine Brückenfunktion haben. Aber am Ende wird doch jeder Einzelne für sich gefragt werden. Was ist Familie? Soweit die Hinführung. Als Christen gehören wir zur Familie Gottes, sagt Jesus. Und das kann, wie wir es hier in der Geschichte sehen, sehr wohl Trennung und Differenzen quer durch die Familie bedeuten. Das ist so leicht gesagt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Im Elternhaus habe ich es tagtäglich buchstabieren können, was es heißt, wenn Kirche Familie kaputt macht. Wenn man genauer hinschaut, sehe ich aber doch, es ist nicht nur unbedingt die Kirche, sondern es ist auch die Frage von unterschiedlichen Werten, die das Leben bestimmen, und dann geht's auseinander. Wenn es gelingt, dass die ganze Familie Werte der christlichen Nachfolge teilt, kann auch ein überdurchschnittliches Engagement für die Kirche nicht Familien zersetzen, sondern sogar familienverbindend sein. Doch der Wert christlicher Nachfolge allein reicht dann auch nicht aus, um diesen Spagat gelingen zu lassen. Dabei bedarf es zusätzlich noch einen weiteren Wert, den festen Wert im eigenen Leben, den der Partner, die Kinder, die Eltern einnehmen. Jeder Mensch braucht ungeteilte, ganze Hingabe und Zuwendung. Und wenn Menschen spüren, ich bekomme die nur, wenn ich als Rädchen im Getriebe einer christlich engagierten Familie oder eines sich selbst verwirklichenden Papas funktioniere, dann bröckelt schon die Harmonie. Trotz aller gemeinsamer Erfolgsmomente muss jeder Einzelne in der Familie spüren, ich bin meiner Mutter, bin meiner Schwester oder meiner mich pflegenden Tochter wichtiger als die Kirche. Nicht wichtiger als Gott, das nicht, aber wichtiger als die Kirche schon. Wenn dieser zweite Wert fest verankert ist und das die Menschen auch spüren und auch der wirklich fest verankert ist, nicht nur zum Schein so, dass ich sage, ich lass dich schon nicht mit der Arbeit alleine stehen, ich mache meinen Teil und dann bin ich aber verschwunden und dann sieh zu. Nein, dass der andere wirklich merkt, du bist mir wert. Wenn das der andere spürt, dann kann gemeinsames Engagement für die Kirche zusätzlich familienverbindend sein. Und so lassen sich sogar auch weltanschauliche Differenzen in einer Familie überbrücken. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, dem anderen geht es nur um das reparierte Kirchendach und nicht um mich, dann kommt schon Eifersucht auf. An dieser Stelle kann man natürlich nicht kaschieren, dass Glaubensdifferenzen bei einem engagierten Christsein meist eine tiefe, wunde Stelle in der Familie bleiben werden. Denn wenn es um tiefe innere Werte geht, wie den Glauben und die Familie, dann bleibt es ein Spagat der Herzen, ein Spagat, der Schmerzen wird. Christen gehören zur Familie Gottes, das kann Trennung und Differenzen verursachen. Doch zur Familie Gottes gehören bedeutet auch, das macht der Text deutlich, eine tragende Gemeinschaft jenseits der Blutsbande zu besitzen. Das war für den Juden damals wie ein Blick über den Tellerrand, als Jesus sagte, das gibt auch noch eine andere Bindung, die wichtig ist. Und die ältere Generation heute kann es auch erleben, wenn sie zum Beispiel die heutige Jugend erlebt. Die Shell-Jugendstudie belegt, dass eine weniger autoritäre Erziehung im Laufe von Jahrzehnten nun ein mehr partnerschaftliches Verhältnis von Eltern und Kindern hervorgebracht hat. Das Hotel Mama ist die negative Ausdrucksweise dafür. Positiv bedeutet es, dass Jugendliche heute ihre Lebensfragen und Probleme vorrangig mit ihren Eltern besprechen wollen. Vor Jahrzehnten noch undenkbar. Ein Kulturwandel, was die Shell-Jugendstudie hervorbringt. Und auch Jesus läutet so einen Kulturwandel ein. Gemeinde ist eine Art Familie Gottes, wo es sehr persönlich zugeht, wo Raum ist für Beichte, Umkehr und Annahme, wo also auch Ehrlichkeit und Offenheit Raum haben müssen. Gemeinde der Ort, wo andere sich ein Bein für dich ausreißen, während du für den Rest der Verwandtschaft gestorben bist. Gemeinde auch der Ort, wo man das Leben teilt, zusammen lebt. Vorgestern saß ich mit meiner Frau zusammen bei den Schwestern der Schillerkirche und ließ mir berichten, wie sie 1984 zaghaft den ersten Schritt wagten, nicht nur eine WG zu gründen am Steinborn, sondern eine Schwesternzelle, die sich Haus, Küche, Bad, Einkommen, Gebetszeiten und Dienst im Pflegeheim teilt. Man kann das machen in der evangelischen Kirche. Kann man das überhaupt machen, so einfach hier in Jena, ohne Prior, Kloster, Satzung, einfach so im Kleinen machen? Waren zaghafte Anfänge, inspiriert von größeren Kommunitäten. Familie Gottes als Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, gelebt in der Gemeinde, der eine mehr, der andere weniger verbindlich. Aber Jesus hat dafür den Raum eröffnet, indem er sagt, die Gemeinde ist der Ort, wo diese Verbindlichkeit in der einen oder anderen Form gelebt werden kann. Und das muss man einfach erleben, wie wildfremde Menschen durch den Glauben generationsübergreifend, quer durch die Völker und Nationen hinweg, zu einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern werden. Und auch für uns als Lutherhaus bleibt es ein Übungsfeld von Nachfolge und Wachstum, wie wir als Gemeinde, als Großgemeinde ist immer schwierig, aber vor allem in diesen kleinsten Zellen von Dienstbereichen und Hauskreisen wirklich zu einer Familie werden, wo Vertrauen und Offenheit herrschen, das Teilhaben lassen am eigenen Leben wachsen kann und einer die Last des anderen trägt. Als Christen gehören wir zur Familie Gottes. Der dritte Punkt, warum? Weil wir einen Vater im Himmel haben. Aber das sagt Jesus nicht so statisch, sondern Jesus drückt es dynamisch aus. Diese Familie, diese Gemeinschaft ist dann vorhanden, wenn jemand Gott gehorcht. Und das ist nicht ein Dauerzustand, das ist immer wieder gefragt. Die den Willen meines Vaters im Himmel tun, sind meine Mutter, meine Schwestern, meine Brüder. Es kommt auf das Tun an, nicht auf das Sein. Genau darauf kommt es Jesus an. Die Juden haben sich genug am Sein orientiert. Ich bin Kind Gottes, schon von Geburt an, schön so. In der Volkskirche kann man sich auch darauf ausruhen, ich bin getauft auf deinen Namen und so geht es von der Wiege bis zur Bahre. Nein, Jesus macht das dynamisch deutlich, wer jetzt den Willen meines Vaters im Himmel tut. Letzte Woche war Predigttext das Gleichnis Jesu von den ungleichen Söhnen, wo Jesus auch wieder deutlich macht, es geht um das Tun. Wenn der eine Sohn sagt, ach, mach ich Vater, macht es aber doch nicht, dann ist das nicht Gottes Intention, sondern mein Willen getan hat der, der es am Ende dann doch gemacht hat, auch wenn er am Anfang rumgemault hat. An anderer Stelle sagt Jesus, nicht die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in den Himmel kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und das war auch die Grundbotschaft Jesu, als er kam und predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus kam, um die Menschheit, die an ihn glaubt, zu erlösen. Und diesen Glauben will Jesus durch Taten gedeckt sehen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter kulminiert auch dieses Gleichnis in diesem Wort tun. Wer war der Nächste? Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat, war der Nächste. Vorbeigehen gilt nicht. Tun ist gefragt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt Kästner. Und da kann man sich nicht vorbeimogeln. Gnade hin, Gnade her, Christi Erlösung und Barmherzigkeit nutzen einem Menschen nichts und perlen an ihm ab, wenn sola fide, allein aus Glaube, nicht am Ende auch sichtbare Taten des Glaubens hervorgebracht hat, als Erweis dafür, dass ein Mensch wirklich aus Christus heraus lebt. Allerdings, die Predigt vom Tun und den geforderten Taten hat in der Kirche, nicht nur in der katholischen, auch eine verhängnisvolle Geschichte. Und deshalb reagieren manche geradezu allergisch auf die Predigt vom Tun. Das erleben Jörg und ich hier am Lutherhaus, wo eine offene Feedback-Kultur nach der Predigt gewachsen ist. Das sagen Menschen schon wieder das Gesetz. Kann ja wohl nicht sein. Vor 3 Wochen war ich Freunde in Bayern besuchen und erlebte einen denkwürdigen Gottesdienst in einer Gemeinde, wo die Gemeindeleitung dem neuen Prediger schriftlich den Beschluss mitgeteilt hat: Wir predigen hier die Gnade und den Zuspruch. Gericht und Werke dürfen auch exegetisch ausgelegt werden, aber nicht auf das Leben bezogen. Das möchte bitte jeder selber machen. Nach 1 Jahr hatte dieser Mitarbeiter dann seine Kündigung geschrieben und bevor er es öffentlich machte, hielt er dann noch einmal eine Predigt und ich durfte sie miterleben über den Propheten Amos. Wer Amos kennt, weiß, was da durchzieht. Es war eigentlich eine moderate Predigt gewesen, fand ich, für Amos-Verhältnisse. Aber kaum wollte der Verkündiger dann nach der Predigt zum Gebet einladen, da entlud sich mitten im Gottesdienst ein spontaner Sturm der Entrüstung über diese unevangelische Predigt, die dem Prediger vorwarf, von sola gratia noch nie was im Leben gehört zu haben und das Alte Testament zu predigen, das für uns als Christen doch gar keine Gültigkeit mehr habe. Ich war sprachlos, wie Familie Gottes so sein kann, wie es da so zugehen kann. Ich erlebe es aber auch hier und frage mich deshalb, wo kommt das her, dass uns die Botschaft vom Tun solche abweisenden Reaktionen hervorbringen. Es können negative Erfahrungen einmal sein mit einer gesetzlich ausgerichteten Gemeinde, so wie das in Bayern dort der Fall war. Es kann auch die ständige Suche nach Ehrenamtlichen sein, die ein Klima des Abgegriffenwerdens, des Herbeigerufen, gelockt Berufenwerdens herbeischafft und verbreitet, überall Aufrufe vermutet und ein schlechtes Gewissen befürchtet. Wir kamen mit der Gemeinde von der Schillerkirche in der vergangenen Woche darüber auch in einen Dialog, nachdem ich dort letzte Woche die Predigt gehalten habe, die vor 14 Tagen auch hier um den Leib und die dienstbaren Glieder Christi gepredigt wurde. Das sei ja ganz schön und gut, sagte ich, dass die Gebetsbruderschaft dort in der Schillerkirche nun schon über viele, viele Jahre so treu Betreuungskirche praktiziert und das Team der Gebetsbruderschaft die Menschen dort so liebevoll betreut. Aber wäre es nicht mal an der Zeit, nach so vielen Jahren auch mal von der Beteiligungskirche zu sprechen und ehrenamtlichen Teams wachsen zu lassen, die selber tätig werden? Und dann war es bemerkenswert, was Jürgen Unbekannt darauf sagte: Wir pflücken die Früchte, wenn sie reif sind. Bei den meisten aus der Gebetsbruderschaft, das habe ich da vorgestern nochmal auch persönlich aus dem Bericht gehört, war es auch für manche dort ein weiter Weg gewesen, bis sie vom Hören zum Berufenwerden kamen, herangewachsen sind, bis aus den ersten Gehversuchen dann auch feste Schritte geworden sind, bis aus dem Mitanfassen ein Tragen schwerer Lasten geworden ist. So ganz stark die Botschaft der Lutherkirche: Ein Herz braucht ganz viel Botschaft, Same, Seelsorge, Erprobung im Alltag. Luther würde dazu sagen Tentatio, die Versuchung, die Erprobung, die Erdung der Bibelauslegung im Alltag und das über viele Jahre. Und wenn dann durch Glaube und Heiligung ein neuer Mensch gewachsen ist, gefestigt und gereift, kommt der Zeitpunkt, wo Gott ruft und wo der Christ bereit ist. Früchte brauchen Zeit zum Wachsen. Als Jesus damals auf die Menschen zeigte, die um ihn herum da saßen und seinen Willen tun, was seine Geschwister ja nicht taten, die waren nicht dabei, da waren das ja alles Menschen, die krümmten keinen Finger für die Kirche, sondern sie saßen einfach nur da und hörten der Predigt zu. Aber diese innere Bereitschaft zu hören, das war für Jesus schon den Tun des Willens Gottes des Vaters im Himmel. Etwas, was er bei seinen eigenen Verwandten nicht gefunden hatte. Noch nicht, muss man dazu sagen. Später schon war es so, dass Maria und auch die Brüder Jakobus, Judas, Simon große Autoritäten in der Urgemeinde geworden sind. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das hilft uns hier im christlichen Kontext nicht weiter. Jesus ging es nicht um Arbeiten und Leisten schlechthin. Der barmherzige Samariter war auch nicht einer, der es nur einfach getan hat, sondern bei dem ein Prozess stattgefunden hat, damit die Tat sein konnte. Das heißt, es jammerte ihn und dieses Jammern überbrückte Kulturschranken für ihn als Samariter. Anders als der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da haben wir einen, der hatte gearbeitet und getan für den Vater den ganzen Tag, aber er wusste gar nicht, dass er einen Vater hatte. Anders als sein verlorener Bruder. Jesus geht es nicht um das Arbeiten für das Reich Gottes schlechthin, sondern um das erneuerte Tun aus einem erneuerten Herzen heraus. Von daher, liebe Brüder und Schwestern, auch hier am Lutherhaus, bleibt weiterhin wachsam, wenn vom Tun gepredigt wird, um dann nicht das Tun aus der Bibel auszuradieren, das wird nicht gehen, aber, so wie die Versuche in Bayern erlebt habe, sondern um zu fragen, um was für ein Tun soll es uns gehen? Um ein Leisten und Erfüllen von Aufgaben, die verteilt werden müssen, oder soll es um gewachsenen Glauben gehen, dessen Früchte sich im Tun äußern und Reife ausstrahlen können? Diesen feinen Unterschied herauszuhören und zu spüren zwischen Tun und Tun im Blick behalten, das ist eine Frage der Kultur, der Gemeindekultur. Wie gesagt, wir haben bei der Gemeindeklausur in Blankenburg festgestellt, was ist für uns als Gemeinde wichtig. Und da haben wir so zwei Punkte gehabt. Der zweite Punkt war gewesen, hatten es schon auf der Homepage als Ergebnis gestehen, aber ich habe es zum Wochenende nochmal an die Gemeindeliste verschickt, dass man es auch nochmal nachlesen kann. An zweiter Stelle, wir müssen an unserem Tun arbeiten, dass die Gemeindearbeit auch künftig auf solide Füße gestellt bleibt. Aber an erster Stelle geht es um die Kultur und das Klima in der Gemeinde, so wie es Jürgen Unbekannt ausgedrückt hat, dass Menschen herzlich eingeladen sind und kommen dürfen, reifen und wachsen dürfen, innerlich stark werden. Und wenn es dran ist, wird gewachsene Verantwortung auch erkannt und wahrgenommen werden. So wächst in der Gemeinde ein Netz gegenseitigen Tragens aus Taten gewachsener Verantwortung. Das ist Familie Gottes. Zu ihr zu gehören kann Trennung und Differenzen mit der herkömmlichen Familie bedeuten. Aber mit der Gemeinde ist uns zweitens auch eine neue, eine zusätzliche Familie geschenkt, die uns trägt, wo wir uns anvertrauen können und die darauf beruht, dass wir drittens Gottes Kinder sind, aber als solche auch erkennbar sein dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.